ich war während der ganzen Schulzeit der einzige Rollstuhlfahrer zum Beispiel dort an der Schule. So, sagt ja schon viel.
Ja, auf jeden Fall.
Und wenn du halt nicht da Teil bist und eigentlich nicht Teil der Gesellschaft, dann, glaube ich, verändert, wenn du dann zumindest in dem Gaming-Austausch eine soziale Komponente hast, schon noch ein bisschen was.
Herzlich willkommen zu Versprochen, der Kongster Podcast zum Thema Fairness. Wir sitzen hier gerade Luftlinie, ja, 25 Meter ungefähr entfernt vom Rhein. Das Wetter ist wunderbar, die Luft ist auch noch zum Aushalten. Und ich will heute was lernen, und zwar, was hat Inklusion mit Gaming zu tun? Und das kann ich nicht allein lernen, deswegen habe ich heute einen Gast dabei, der zwar im Rollstuhl sitzt, aber nicht dafür bekannt ist, sondern dafür bekannt ist, dass er ein krasser Zocker ist. Er ist E-Sportler, er ist Content Creator beim VfB Stuttgart und ich hoffe, er wird mich heute aufklären übers Gaming, weil ich da wirklich keinen Schimmer von habe. Ich bin mega froh, dass du da bist. Hallo, Niklas Lugensland.
Hi, Juri, ich freue mich, dass ich heute dein Gast sein darf, dass ich hier beim Podcast Versprochen Tronstar mit dabei bin und ja, ich gebe mein Bestes, dass du heute ein bisschen was übers Gaming, über Inklusion, über die, ja, FIFA E-Sports Welt, bisschen, dass ich dir da ein bisschen was beibringen darf und hab richtig Bock, mich mir mit dir auszutauschen.
Geil.
Und du hast ja schon gesagt, das Wetter stimmt, 35 Grad hier fast, überragend.
Perfekt. Wir fangen jede Folge immer mit einem Spiel an, das heißt stimmt oder stimmt nicht. Dabei werde ich dir stimmt oder stimmt nicht Fragen stellen. Die sind nicht immer meine Meinung. Es muss wichtig sein, Mama, dass ich bin nicht so frech, wie diese Fragen sind. Das ist ganz wichtig. Und du sagst ganz einfach, stimmt oder stimmt nicht. Okay, wir legen los. Als Rollstuhlfahrer mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren, ist wie barfuß auf dem Legostein treten. Nicht so geil. Stimmt oder stimmt nicht?
Stimmt.
Niklas Lugensland hat schon mehr als 3 Controller vor Wut gegen die Wand geworfen. Stimmt oder stimmt nicht?
Stimmt nicht.
Boah, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ich dachte, du bist so der Andy Roddick unter den Gamern.
Also, geworfen schon mal.
Aber nicht
aber
gegen die Wand.
Nicht gegen die Wand.
Und nicht kaputt gegangen.
Nein.
Eine Studie belegt, dass 93,6% aller GamerInnen schon mal in eine Flasche uriniert haben, um den Gang auf die Toilette zu vermeiden. Stimmt oder stimmt nicht?
Stimmt bestimmt.
Ja, ich habe keine Ahnung. Die Studie haben wir uns ausgedacht, aber wir können mal eine offizielle Umfrage machen, ob das wohl stimmt. Niklas Lugensland wird aufgrund seiner Behinderung von seinen GegnerInnen häufig unterschätzt. Stimmt oder stimmt nicht?
Stimmt mittlerweile nicht mehr.
Hab ich mir gedacht. E-Sport ist ein Männersport. Stimmt oder stimmt nicht?
Stimmt, aber ändert sich aktuell so ein bisschen was. Und hoffentlich wird sich auch zukünftig noch ein bisschen was ändern.
Das waren jetzt schon 5 Fragen, aber Niklas Lugensland hat noch Bock auf mehr. Stimmt oder stimmt nicht?
Ja, klar.
Glück gehabt. Klischees und Stigmata können nicht durch Bücher und Videos abgebaut werden, sondern nur über direkten Kontakt. Stimmt oder stimmt nicht?
Stimmt, ganz klar.
Dein Hund Pelle kann mehr Tricks als du bei FIFA. Stimmt oder stimmt nicht?
Stimmt nicht.
Ja.
FIFA bin ich besser.
Wo drin ist er besser?
Im Suchen.
Ja.
Im Suchen von Dingen.
Aber das ist gut, ich brauche auch einen Hund. Gaming schafft eine Inklusion, von der andere Sportarten nur träumen können.
Stimmt in meinem Fall auf jeden Fall.
Ist der Niki-Finger oben, wird es ein guter Tag.
Klar, stimmt.
Geil, danke, dass du mitgespielt hast. Wir wollen heute gucken, da hatte ich eine Frage ja schon ein bisschen drauf abgezeichnet, ist Inklusion in Online-Games eine größere Möglichkeit als in der Realität? Du hast da deutlich mehr Ahnung als ich und vermutlich auch mehr als die Zuhörerinnen hier gerade. Deswegen haben wir eine kleine Faktenlage, einen Einspieler, wo wir einfach mal ein paar Zahlen an den Kopf geschmissen bekommen, um mal ein Gefühl dafür zu bekommen und die schießen wir jetzt ab.
Fakt ist, Gaming ist ein wichtiges Kulturgut unserer modernen Gesellschaft. Unter den mehr als 3,2 Milliarden GamerInnen weltweit gibt es auch viele, die aufgrund körperlicher oder geistiger Einschränkung einen erschwerten Zugang zur Welt der Spiele haben. Eine Studie von YouGov für den Gameverband zeigt, dass sich beispielsweise in Deutschland 7,6 Millionen von knapp 45 Millionen GamerInnen ab 16 als behindert identifizieren. In Deutschland leben rund 10 Millionen Menschen mit anerkannter Behinderung und dem Wunsch nach sozialer Teilhabe. Mit barrierefreier Hard- und Software bietet Gaming eine Chance für mehr Toleranz und Inklusion. Doch wo stehen wir hier? Sind Online-Spiele bereits inklusiver als das reale Leben?
Ich finde, das sind krasse Zahlen. Als ich das die das erste Mal gesehen habe, dachte ich, okay, also erstens, es gibt 10 Millionen Menschen mit Behinderung in Deutschland. Dachte ich so, wow, dafür, dass das eigentlich eine große, also so eine riesige Anzahl ist, ist, ich will das Wort kaum benutzen, aber ist die Lobby ja vermeintlich klein, so, also von außen betrachtet.
Ja.
Ist mein Gefühl. Und ich habe dann auch mal nachgeguckt, was würdest du schätzen von diesen 10 Millionen Menschen mit Behinderung, wie viele sind GamerInnen? Was würdest du schätzen, ungefähr? Ich weiß es, das nehme ich vorweg.
Okay, das ist...
Was schätzt du ungefähr, also vom einfach aus dem Bauch?
Also Gamer sind viele, sag ich jetzt einfach mal.
Ja.
Wenn man sich die Gesellschaft anschaut und proportional, sind bestimmt noch ein paar mehr mit Behinderung Gamer.
Ja.
Ich schätze jetzt mal eine 500.000.
Ja, es ist deutlich, deutlich mehr. Es sind 8 Millionen.
Von den 10 Millionen.
Von den 10 Millionen.
Das ist der Wahnsinn.
Die Berechnung ist ein bisschen fies. Es zählt wohl auch, sobald du Candy Crush auf dem Handy hast.
Okay.
Ne? Also deswegen ist so ein bisschen schwer einzuschätzen. Aber trotzdem, finde ich, zeigt das ja doch irgendwie, dass die Nachfrage halt so groß ist. Und da würde mich einfach bei dir interessieren, wie war dieser Schritt von, okay, ich fange jetzt an halt zu spielen, wie das viele andere Menschen auch machen. Und ich mache das jetzt professionell.
Ich hole vielleicht ein bisschen weiter aus, dir ein bisschen zurück. Also bei mir war es so, dass für mich Gaming halt inklusiv war, weil ich war schon mit eigentlich absolut im vierten Lebensjahr richtig krass so Sport interessiert, wollte ins Stadion gehen und sowas. Und habe aber dann einfach, also es war immer klar und das wusste ich selber auch, so irgendwie mit deinen Freunden auf dem Fußballplatz oder so, Handball, keine Ahnung, da wirst du nicht stehen. Das wird aufgrund der Behinderung und Verletzungsgefahr etc. wird einfach nicht funktionieren. Und dann habe ich damals 2002 mein erstes eigenes FIFA von meinen Eltern geschenkt bekommen und dann fing das halt so ganz klassisch an. Früher war ja noch nicht dann so mit Internet und so. Ja. Hat man dann halt am PC irgendwie Karrieremodus gezockt oder dann, wenn mal die Kumpels vorbeikamen, hat man da dann zusammen, sag ich mal, gespielt. Und dann ging es so eigentlich während meiner Abi-Zeit los, dass dann so im FIFA-Bereich so Online-Turniere und so immer populärer wurden. Es kamen dann Gaming-Seiten wie die ESL oder sowas auf. Dann habe ich da regelmäßig mitgespielt. Dann habe ich gemerkt, hey, da bist du ganz gut, da bist du besser wie die meisten anderen.
Ja.
Und dann kam so ziemlich zu meinem Studienstart dann damals das erste Angebot vom VfB, wo ich dann als Nachwuchs-E-Sportler mit in den erweiterten VBL, also virtuellen Bundesliga-Kader kam. Und seitdem bin ich in der Szene drin und habe mich jetzt vom reinen Spieler auf zum Content Creator einfach ein Stück weit weiterentwickelt und bin, denke ich, so in der, zumindest mal in der FIFA-Welt, auch mittlerweile wirklich ein Vorbild, was so das Thema Inklusion und E-Sports und Gaming einfach angeht.
Ja, ich finde dieses Vorbild-Thema total interessant, weil für die einen ist das vielleicht ein schönes Gefühl, einfach zu sagen, hey, ich bin an einen Punkt gekommen, wo ich vielleicht anderen Menschen mit dem, was ich mache, helfen kann. Für die anderen ist es ein bisschen Druck vielleicht auch. Plötzlich ist das, was man sagt, irgendwas wert. Menschen haben plötzlich eine Meinung dazu. Und ich hatte in der zweiten Staffel jemand zu Gast, jetzt Gnu. Kennst du die? Das ist auch eine Gamerin.
Ja.
War eine ziemlich lustige Folge. Mit der habe ich auch über so diese Vorbildrolle gequatscht. Und da haben wir auch einen kleinen Einspieler. Da würde mich mal interessieren, was du dazu denkst, ob du das ähnlich siehst. Den spielen wir mal kurz ab.
Ich weiß, viele sagen, sie wollen kein Vorbild sein, aber man ist es einfach. Das muss man einfach akzeptieren. Ich finde es auch seltsam und habe gedacht, hey, ich ein Vorbild, warum? Aber man ist es eben und es ist ja auch irgendwie schön und dann kann man ja auch mit einem guten Beispiel vorangehen und ein gutes Vorbild sein.
Genau, hast du manchmal das Gefühl, das ist Druck? Also, dass du so ein bisschen Schiss hast, dem nicht gewachsen zu sein? Oder ist einfach, ey, geil, dass Menschen sich angucken, was ich mache?
Also, ich würde sagen, zweiteres überwiegt bei mir auf jeden Fall, dass ich seit hey, geil, dass es so viele Menschen erreicht. Und gleichzeitig auch immer so ein bisschen, wo ich mir dann denke, eigentlich traurig, dass es teilweise in der Gesellschaft noch gar nicht so angekommen ist. Auch viele, ich habe viele jüngere Zuschauer und Zuschauerinnen, die mit mir so gefühlt ihre erste Erfahrung mit dem Thema Behinderung oder sowas machen, die dann sagen, hey, krass, der sitzt im Rollstuhl und spielt halt trotzdem richtig gut FIFA, wo ich mir dann denke, wie du auch vorhin gesagt hast, ja, es gibt 10 Millionen Menschen mit einer Behinderung, was der, wenn man so nennen will, eine riesen Randgruppe ist ja eigentlich schon da keine Randgruppe mehr,
ja,
aber
voll.
Ist total spannend. Aber natürlich hat man trotzdem auch manchmal im Hinterkopf, ja, war das jetzt richtig, wie ich mich da geäußert habe, oder habe ich jetzt vielleicht gar nicht beabsichtigt, irgendwie jemand anderen damit diskriminiert oder sonst was. Also das spielt natürlich ein Stück weit mit.
Ja, ich fand gerade ganz interessant, dass du meinst, eigentlich ist es keine Randgruppe. Mhm. Also von, das zeigt ja so ein bisschen, dass nicht die Anzahl von Menschen eine Randgruppe ausmachen, sondern wie diese Menschen behandelt werden und wie deren, ich sag mal, wie man die halt in der Öffentlichkeit wahrnehmen kann. Da bist du natürlich dann ein krasses Vorbild. Und ich habe mir auch viel von deinen Instagram-Sachen angeguckt und man sieht da ja auch, ich sehe da so einen krassen Prozess. Und mich würde interessieren, was sagen zum Beispiel die, mit denen du am Anfang gezockt hast, ne? Also wo du eben erzählt hast, so hat man nicht zum Zocken getroffen. Was sagen die zu dem Niklas jetzt? Also wie ist deren Reaktion auf dich, was du da so im Netz treibst?
Du hast ja ganz am Anfang so ganz kurz mal angesprochen. Ich glaube, in dem Zeitpunkt, wo ich in die E-Sport-Szene eingestiegen bin, gab's, muss man ehrlicherweise dazu sagen, in der Summe auch noch deutlich weniger E-Sportler. Mhm. Aber die haben, glaube ich, schon erstmal so ein bisschen kritisch begutachtet so. Was macht er jetzt da? Und man muss auch so ehrlich sagen, dass ich damals nicht so gut war wie der Weltmeister. Aber ich war gut. Und mittlerweile sagen die halt alle, ja, geil, dass du damals den Schritt gegangen bist und auch die Möglichkeit bekommen hast, irgendwo ein Stück weit. Und da hat sich dann schon was gewandelt. Und jetzt, also ich kenne viele Top-E-Sportler, ich auch mit dem amtierenden Weltmeister, mit Umut und so, der schaut zum Beispiel meine Streams.
Geil.
Und sagt dann, ey, geil, also er mag diese Emotionen, er mag mein Gameplay und so, und da hat sich schon viel geändert und mittlerweile würde ich von mir, glaube ich, kann man schon sagen, bin ich top vernetzt, Deutschland, aber auch international mit den ganzen Jungs und Mädels jetzt so langsam auch aus der FIFA-E-Sport-Szene und ist, glaube ich, schon, wie du sagst, eine ganz coole Entwicklung.
Ja.
Und bin auch momentan, muss ich sagen, sehr happy.
Ja.
Macht sehr viel Spaß. Von dem her, das ist, glaube ich, immer das Wichtigste.
Ich habe mich ja jetzt hier darauf vorbereitet. Das heißt, ich habe mir mal diese ganze FIFA-Welt so ein bisschen anguckt. Aber ich habe davor, keine Ahnung, vor 10 Jahren mit einem leichten Schwips auf einer WG-Party das letzte Mal FIFA gezockt. Und ich glaube, dass es da draußen vielleicht mehrere Leute gibt, denen es so geht. Deswegen muss man es, glaube ich, einmal kurz sagen, du streamst ja. Das heißt, Leute gucken dir beim Spielen zu. Und mich würde interessieren, du hast gerade gesagt, dann guckt der aktuelle Weltmeister dir zu. Verändert das was, wenn du weißt, die und die Person guckt mir gerade zu?
So ganz genau weiß man das ja ehrlicherweise gar nicht immer. Aber nee, verändern glaube ich nicht. Das Wichtigste finde ich immer, man soll das machen, was einem irgendwie Spaß macht. Weil sobald es nicht mehr authentisch ist, dann merken das die Leute. Bei mir die Videos, die Reels, die TikToks, die letztendlich am besten laufen, sind die, wo ich eigentlich meinen wirklichen Emotionen so den freien Lauf lasse, muss man ehrlicherweise so sagen, weil das einfach authentisch ist. Und nee, aber klar, man freut sich natürlich dann, ob das E-Sportler sind, ob das Profifußballer sind, die einen dann auf einmal schreiben, ob das Leute aus der Musik, also das ist ja total breit und dann denkt man sich vielleicht schon, ja gut, wenn der dann oder diejenige das auch cool findet, dann ist man auf einem ganz guten Weg.
Du hast ebenso erzählt, dass du das Gefühl hast, dass gerade so das jüngere Publikum und dazu muss man vielleicht auch einmal aufklären, dass du ja sehr präsent auf TikTok bist. Als ich das letzte Mal geguckt hast, du hast deutlich über 500.000 Follower, das ist ja schon einfach eine Instanz so. Dieser Kontakt mit den Menschen, ist das rein positiv oder kommt auch mal, ich sag mal, so soziale Netzwerke laden natürlich auch viel Hass ein, weil man jemand nicht in die Augen gucken muss. Gibt's auch so Situationen oder ist es überwiegend positiv?
Also in der Summe der Nachrichten, vor allem was Direct Messages angeht, auf jeden Fall überwiegend positiv. Aber ich will ganz klar auch sagen, dass du es gerade angesprochen, insbesondere TikTok, wenn man dann halt Videos hat, die mit mehreren Millionen Klicks sind, also ich bin, glaube ich, knapp über 700.000 Follower, schon Videos über 10 Millionen Aufrufe gehabt, da das, wie du sagst, das polarisiert und lädt wirklich ein, auch so ein bisschen, wo sich dann Hass von Leuten dann entlädt.
Ja,
man sieht das ehrlicherweise, also ich sehe das nicht nur bei mir, ich sehe das auch bei anderen, sag ich mal, bekannten Persönlichkeiten, wo immer auf ein gewisses Merkmal dann abgespielt wird, was extrem traurig ist. Und in meinem Fall ist es dann ganz klar die Behinderung, wo dann Leute schreiben, steh doch mal auf. Also das Krasse ist, ich kann sogar aufstehen. Also das ist ja manchmal total, also da denke ich mir total skurril. Und ich habe auch schon 1-2 Videos dann gemacht, wo ich so einen Kommentar mal genommen habe und denen dann halt die Zeit, hey, ich kann sogar aufstehen, weißt du, ich meine, ich habe so ein bisschen auf die lustige Art und Weise dann versucht runterzuspielen, aber es gibt natürlich trotzdem Kommentare, die denen da nicht, die denen auch ganz klar unter die Gürtellinie, so muss man ehrlicherweise sagen, aber ich habe für mich mittlerweile so, habe ich gesagt, hey, ich will da nicht drauf eingehen und will mich damit auch nicht beschäftigen, weil ich weiß, dass die überwiegende Teil das cool findet, was ich mache. Also so viel Selbstbewusstsein habe ich mittlerweile.
Ja.
Aber es ist trotzdem, wenn da jemand vielleicht ein bisschen angeschlagener ist oder so, finde ich das immer sehr, sehr gefährlich. Und das Krasse ist, gerade bin jetzt ja mittlerweile auch viel unterwegs, auf Events, auf Messen, Veranstaltungen, da spricht dich niemand so an. Also wenn du sagst,
Face-to-face macht man es halt nicht.
Das traut sich dann niemand, auch wenn der vielleicht so denkt. Und ich habe auch schon erlebt, das finde ich dann auch immer sehr erstaunlich, wenn man den Leuten dann mal schreibt, dann rudern die auf einmal 5 Stufen zurück, was ich sehr komisch finde.
Das ist dann halt doch der direkte Kontakt, ne? Also ich habe jetzt noch nie jemanden gehasst, weil der eine Behinderung hat, aber ich kenne auch das Gefühl von, etwas ist mir neu und ich habe da irgendwie eine gewisse Distanz zu. Es gibt hier in Köln ein, ja, das nennt sich Stammtisch der Glückseligkeit. Das ist so ein Treffen, ein inklusives Treffen, also Menschen mit Behinderung, ohne Behinderung, von überall. Und ich war eben auch mal da und da saß eben ein junger Mann im Rollstuhl und der sah für mich sehr, sehr jung aus. Und ich habe gemerkt, dass ich in so eine Haltung gegangen bin, als würde ich ein bisschen mit wie mit einem Kind reden. Habe dabei gemerkt, dass das eigentlich bescheuert ist. Und der fing dann an zu reden und hat mir halt so ein paar Sachen erklärt und der war extrem fix in seiner Sprache und hat mich wirklich an die Wand geredet und ich habe gemerkt, der einzige Behinderte im Raum bin ich gerade. Also und deswegen, ich kann das schon nachvollziehen und ich würde mir wünschen, dass es viele Menschen gibt, die in so eine Situation wie ich dann kommen, weil ich glaube, das baut das schon ab.
Und es ist bestätigt so ein bisschen, was mir auch manchmal widerfährt. Ich glaube, allein von meiner Torwartgröße nehmen mich teilweise die Leute, auch ältere Leute, die, wie du sagst, die damit irgendwie gar nichts anfangen können, die nehmen mich auch erstmal als deutlich jünger wahr.
Ja.
Und ich merke dann tatsächlich auch, wenn ich mit den Leuten in den Austausch trete und dann hat man mal so ein paar Sätze geredet, dann macht's da so ein bisschen Klick.
Ja.
Und die verändern wieder ihr Verhalten. Was natürlich dann manchmal ein bisschen komisch ist, aber es ist irgendwo auch menschlich. Also ich nehme das denen dann auch da nicht übel oder sowas.
Ja,
oder?
Es hat auch, ich glaube, in seltensten Fällen hat das wirklich eine boshafte Absicht oder so. Ne? Ich würde gerne mal probieren, so dieses Inklusionsthema so auf dieses Gaming zu übertragen, ne? Weil das irgendwie, was wir heute mal irgendwie unter die Lupe nehmen wollen, das fängt vermutlich schon bei so einer Software oder Hardware an, das Thema Inklusion und Gaming. Was sind bzw. waren vielleicht für dich die Themen, wo du dachtest, okay, da muss man für mich jetzt quasi einen Unterschied machen, weil ich eben im Rollstuhl sitze, irgendwo vielleicht nicht gut rankomme oder so. Was sind da so die Punkte für dich gewesen damals, als du angefangen hast zu spielen?
Also die Punkte ziehen sich teilweise bis jetzt immer noch durch. Also man muss erstmal sagen, das finde ich immer relativ wichtig für die Einordnung, Inklusion ist super, super individuell.
Mhm.
Deswegen macht es vielleicht auch immer so schwer, diese 10 Millionen Menschen, weil es gibt halt nicht diese eine Lösung. Die Bedürfnisse sind halt unterschiedlich und das lässt sich so ein bisschen aufs Gaming übertragen, was nicht so ganz einfach macht. Jetzt zum Beispiel in meinem Fall, meine Hände sind relativ klein. Ich spiele aktuell mit einem ganz normalen PS5-Controller, aber ich sag mal so 1-2% könnte man vielleicht schon noch rausholen, wenn man die ganze Platine da drin, also das ganze Gehäuse etc., ein bisschen kleiner macht, die Abstände von den einzelnen Tasten ein bisschen minimiert. Da gibt's aber aktuell einfach keine Standardlösung auf dem Markt. Mhm. Da gibt's nichts.
Ja, weil es eben so individuell ist.
Weil es
ne?
so individuell ist. Oder was ich auch schon gemerkt habe, bei mir daheim im Setup, wo ich auch die Online-Turniere etc. spiele, habe ich natürlich eine Tischhöhe, weil ich lädt mein Controller tatsächlich immer so ein bisschen mit auf den Tisch. Was ungewöhnlich ist, die meisten haben ihn einfach zwischen den Knien, aber das ist mir vom Gefühl, gibt mir zu wenig Halt irgendwie. Wenn ich dann auf einem Offline-Event bin und die Tischhöhe halt anders ist, ist es für mich schon ein bisschen ein Nachteil. Also das sind so, jetzt in meinem Fall, aber wenn du das halt schaust, dann gibt's Leute, die brauchen von dem Spieleentwickler schon irgendwie, ne, also keine Ahnung, wenn du eine Sehschwäche oder sowas hast, dann brauchst du halt dort bestimmte Farben, die eigentlich nicht eingebunden werden dürfen, zum Beispiel.
Okay.
Oder wenn du Spastiken hast, also ich weiß, da gibt's von Microsoft mittlerweile eine Lösung mit diesem Adaptive Controller von Xbox, wo dann eben die Knöpfe viel größer sind. Aber ehrlicherweise muss man sagen, auch damit kann man nicht jedes Game zocken. Also damit kann man jetzt nicht FIFA spielen. Also das zeigt so ein bisschen, wie individuell das Ganze ist.
Es gibt da ja verschiedene Versuche. Ich habe mich damit probiert, mal ein bisschen zu beschäftigen. Und ich habe gesehen, dass es zum Beispiel dann ganz speziell Sachen gab, wo Leute mit den Knien was gemacht haben oder mit den Augen.
Genau.
Es gibt, wo auch Kongster mit am Start ist, Gaming ohne Grenzen, die sich so dafür einsetzen. Aber ich finde, es ist vielleicht nicht nur die technische Seite, die wir vielleicht mal beleuchten, sondern auch so dieses Community-Building. Ne? Also, dass Gaming vielleicht oder Inklusion im Gaming ja auch irgendwie naja, dafür sorgt, dass man an einem Sozialleben vielleicht mehr teilnehmen kann, als man das vielleicht sonst kann, weil irgendwie, wenn du schon sagst, mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren ist nicht so geil, dann...
Also vielleicht da nochmal ganz toll. Ich war ultra viel öffentliche Verkehrsmittel. Ja. Auch ich bin total viel mit dem ICE und...
Wollen wir gerade Props an die Deutsche Bahn machen? Darf man das hier machen? Machen die das gut oder ist das furchtbar?
Die meisten, also um es mal auf eine persönliche Ebene zu holen, die meisten Mitarbeiter und alle, wo ich das kennengelernt habe, sind super engagiert, also wirklich. Aber bei uns in Deutschland ist es tatsächlich so ein bisschen ein infrastrukturelles Problem. Mhm. Also dann kommt man an auf einem Gleis, wo der Aufzug nicht geht und es kommt halt nicht so. Also das ist wirklich oft so. Das ist jetzt nicht so, dass das mir mal einmal im Jahr wieder fährt. Und das ist halt dann, wo ich mir denke, ja gut, mit meinem Rollstuhl und ich habe dann meistens jemand mit dabei, dann kann man das irgendwie machen, weil ich nicht viel wiege. Aber kommst du da mit einem E-Rollstuhl, dann musst du weiterfahren, weil du kommst nicht von dem Gleis. Ja. Und wo ich mir dann halt denke, und dann gibt's teilweise auch keine Informationen, wenn du das davor nicht in der speziellen App, das gibt's zum Glück mittlerweile, aufwendig recherchiert hast, dann stehst du da halt.
Und das ist so verrückt, was das für eine andere Perspektive ist, weil, keine Ahnung, mir würde das halt nie auffallen. Jetzt wahrscheinlich, wenn ich gleich nach Hause fahre, wird mir sowas auffallen, aber da merkt man, wie wichtig diese Perspektive ist. Mhm. Wir haben am Anfang mal gesagt, es gibt 10 Millionen Menschen mit Behinderungen in Deutschland, davon haben 8 Millionen Bock zu zocken.
Ja.
Ist das nicht eigentlich auch ein riesiger Markt? Also müsste es nicht eigentlich totale Bemühungen geben von Entwicklern und Unternehmen, dazu investieren, weil das auf der einen Seite natürlich der Sozialaspekt ist, aber im Endeffekt ja auch wirklich ein Markt.
Customer, also bestimmt. Also ich glaube, es liegt einfach daran, dass du bei Gaming, also ich sage bewusst Gaming, nicht E-Sports, du hast diese physische Komponente nicht.
Ja.
Weil für viele ist einfach reisen, irgendwo hinkommen, mit sehr viel Aufwand verbunden. Eigentlich jegliche körperliche Behinderungen haben da viele Leute einfach, ist einmal ein organisatorisch höherer Aufwand und manche können es auch da nicht und das fällt schon mal weg. Und dann hast du vorhin auch gesagt, diese soziale Komponente, du kannst halt durch gewisse Softwarelösungen, Discord etc., wo ich jetzt dran denke, kannst du halt einfach mit ganz vielen anderen Menschen im Prinzip ja weltweit in den sozialen Austausch kommen. Und wenn du körperlich eingeschränkt bist, ist ja das schon mal deutlich besser, wie wenn du da keinen Austausch hast. Und das ist ja schon eine Sache, wo Gaming prädestiniert dazu ist. Also du kannst alleine spielen, du kannst im Team spielen, du kannst in der Gruppe spielen, du kannst zusammen dich hochleveln, keine Ahnung. Und da bin ich bei dir. Also eigentlich ein Riesenmarkt. Und wenn du sagst, 8 Millionen haben ein Interesse, das heißt, vielleicht wollen die ja auch noch ganz andere Games spielen.
Klar.
Kann ja durchaus sein.
Ja. Dieses Community-Leben, was hat das zum Beispiel mit dir persönlich geändert? Ne? Also wer war Niklas Lugensland vor FIFA und wer bist du jetzt, also in diesem sozialen Gefüge? War das eine große Veränderung für dich?
Ich glaube tatsächlich nicht, weil ich das große Glück auch hatte, schon immer den Support von meinen Eltern, von der Familie gehabt, auf eine ganz normale Schule gehen zu können, habe ganz normal mein Abitur gemacht, war sehr, sehr gut, oder bin immer noch mit 3, 4 Jungs von dort sehr gut befreundet, wir gehen zusammen in Urlaub. Also bei mir war dieses soziale Leben eigentlich schon immer da, aber, und das muss man ehrlicherweise sagen, war damals, jetzt so langsam wird's ein bisschen selbstverständlicher, aber war damals nicht selbstverständlich. Ich war während der ganzen Schulzeit der einzige Rollstuhlfahrer zum Beispiel dort an der Schule, so sagt ja schon viel.
Ja, auf jeden Fall.
Und wenn du halt nicht da Teil bist und eigentlich nicht Teil der Gesellschaft, dann glaube ich, verändert, wenn du dann zumindest in dem Gaming-Austausch eine soziale Komponente hast, schon noch ein bisschen was.
Ja.
Aber ansonsten würde ich sagen, es ist bei mir relativ ähnlich wie bei jemand vielleicht einfach ohne Behinderung. Es ist halt ein Teil und sicherlich auch ein Teil der sozialen Komponente. Man hat immer ein paar, mit denen man sich regelmäßig austauscht, im Discord chillt zusammen, das auf jeden Fall. Aber ich glaube, verändert hat es bei mir direkt erstmal nichts.
Ich habe zu dem, wie man quasi barrierefreier agieren kann in diesem Gaming-Bereich, eine Studie gelesen, wo es darum ging, dass Menschen offensichtlich Angst davor haben, dass die Sachen teurer werden, wenn man quasi in der Produktion schon mit einbinden würde, dass es inklusiv ist. Fand ich persönlich irgendwie erschreckend, also ein komisches Gefühl. Und es gibt von Raoul Krauthausen ja dieses Buch, wer Inklusion will, findet Wege, wer sie nicht will, findet Ausreden. Würdest du das unterschreiben? Ist das auch dein Gefühl?
Ja, also ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe das Buch noch nicht gelesen, aber will es mir auf jeden Fall mal anschauen.
Ja.
Ich glaube schon, dass es so ist. Also ich erwarte jetzt zum Beispiel, wie du sagst, das kann man nicht nur auf Gaming beziehen, sondern auf alle Bereiche, wenn jetzt irgendwas neu gebaut wird, dann erwarte ich da schon ein Stück weit von der Gesellschaft, dass inklusive Themen mit berücksichtigt werden. Ich weiß, dass es an bestehenden Gebäuden etc. teilweise vielleicht dann nicht verhältnismäßig ist, aber alles, was, finde ich, jetzt neu geplant, gemacht wird, erwarte ich das schon. Und dann gehört vielleicht auch zum Beispiel, da geht schon mit ganz einfachen Sachen los, also kann ich dann nicht akzeptieren, dass rein aus optischen Gründen zum Beispiel irgendwie Tropfsteinpflaster noch verbaut wird, weil das einfach super, also alles andere als inklusiv ist. Und das hatte ich dann, das erwarte ich von der Gesellschaft, das soll dann auch so zu machen.
Ja, ich meine, du bist durch TikTok natürlich echt viel mit so jungen Leuten im Kontakt. Hast du das Gefühl, dass man da die Chance auf Veränderung hat? Dass vielleicht in 10 Jahren zum Beispiel schon ganz anders aussieht?
Ich glaube schon, ja.
Ja?
Also ich glaube schon, dass vermehrt immer mehr Leute mit Behinderungen auch sich so ein bisschen in die Öffentlichkeit trauen. Mhm. Und ich glaube, es ist auch wichtig, weil wir sind immer noch Menschen und jeder tickt so ein bisschen anders. Und
klar,
du darfst auch niemals, wie das habe ich vorhin auch schon gesagt, Inklusion ist super vielfältig. Das heißt, du brauchst verschiedene Perspektiven und du darfst nicht sagen, ja, jetzt gibt es diesen einen Weg und die eine Lösung, das muss dann für alle passen. Wird nicht so sein. Und wenn halt die Leute sich trauen, nach außen zu gehen und es findet langsam statt, aber es findet meines Erachtens statt. Glaube ich, tut sich auch bei jüngeren Generationen, weil die hoffentlich schon immer mal in der Schule, in der Ausbildung, im Studium irgendwie damit konfrontiert werden, verändert sich so ein Stück weit auch das Mindset.
Ja, wenn du jetzt, keine Ahnung, ich kenne die ganzen Hersteller nicht, aber sagen wir, du hättest jetzt mit einem Softwarehersteller Kontakt, du hättest die Chance, eine Sache so zu entwickeln, zum Thema Gaming-Inklusion. Hättest du da was im Kopf, was du machen würdest?
Also tatsächlich glaube ich in meinem Fall, weil es halt einfach die physische Komponente ist, könnte ich mir schon vorstellen, dass man noch einen Controller entwickelt, der einfach individualisierbar ist. Also gerade auf der PlayStation-Ebene gibt es halt wirklich einen Standard-Controller und da würde ich mir vielleicht schon wünschen, dass das halt auch ohne, muss man immer dazu sagen, einfach für den Customer dann ohne riesen finanziellen oder persönlichen Einsatz, sondern dass man einfach versucht, Lösungen zu entwickeln, die man zwar dann individualisieren kann, aber dass man da was macht. Mhm. Es hängt ansonsten halt echt immer sehr viel vom persönlichen Einsatz der Betroffenen ab.
Ja.
So ehrlich muss man einfach sein.
Ja, das ist wahrscheinlich auch genau die Schwierigkeit, ne? Dass jeder so unterschiedliche Bedürfnisse hat, was das Gaming angeht. Das verstehe ich. Wenn du zockst, würde man ja tendenziell sagen, der hat Nachteile. Also von außen der Nachteil, weil er im Rollstuhl sitzt. Kann das auch ein Vorteil sein?
Vor allem am Anfang gab es safe Leute, die mich da unterschätzt haben. Es gibt jetzt vielleicht niemand mehr so direkt zu, aber das gab's auf jeden Fall.
Ja.
Vielleicht auch, wenn mich jemand da nicht kennt und der dann zum Beispiel mich googelt.
Ja.
Oder dann sieht der Stream gerade live und ich bin sein Gegner. Kann vielleicht schon auch ein Vorteil sein. Weil er dann denkt, ey, ich kann doch jetzt hier nicht den Rollstuhlfahrer verlieren. So.
Ja.
Aber was ja eigentlich, es hört sich ja bescheuert an, aber ich glaube schon, dass manche.
Dass das mitspielt, ne?
Dass manche so denken.
Ja.
Wenn die mich dann vielleicht kennen und hat gesehen, hey, der ist hier damals deutscher Clubmeister geworden, hat 2-mal den Indiella Cup gewonnen, etc., dann überlegen die sich vielleicht schon, na gut, okay, ich kann verlieren, aber wenn die mich gar nicht kennen und erstmal nur diesen äußeren, also einfach das erste Erscheinungsbild, dann kann es vielleicht ein Vorteil sein, ja. Also für mich dann.
Ja, genau. Da, vielleicht müssen wir so ein paar Internetseiten löschen, wo man sieht, wie gut du eigentlich bist, ne? Wenn man bei den Olympischen Spielen zum Beispiel guckt, ne, wir gucken das einfach als Sport an, dann ist das so krass aufgeteilt, ne, in Männer, Frauen, es gibt Paralympics, ich glaube, es gibt da sogar noch mehr verschiedene Kategorien. Mhm. Beim Gaming gibt's das nicht, oder?
Nee, das gibt's nicht. Und aktuell, also man muss ganz klar sagen, deswegen habe ich vorhin auch gesagt, Stand jetzt ist E-Sports überwiegend Männer dominiert.
Mhm.
Aber ich kann jetzt nur vom FIFA-Bereich sprechen, weil ich mich da am besten auskenne.
Mhm.
Es gibt zum einen eine Forderung, dass sich Frauen überhaupt, glaube ich, trauen, so auch auf die Bühne zu gehen. Es gab jetzt auch einen Cup, wo tatsächlich von EA mitveranstaltet war, also vom Spielehersteller selber, wo einfach mal nur Frauen mitspielen durften, aber das Niveau nimmt extrem zu.
Mhm.
Und die können natürlich, und das ist eben der Unterschied, das ist dann eben nicht getrennt, die können sich ganz normal über die Weltrangliste etc. für die großen Major-Turniere, für die Einzeldeutsche Meisterschaft etc. qualifizieren. Und so langsam, glaube ich, fängt es schon auch an, dass vereinzelt die Frauen das Niveau haben, das zu schaffen.
Also ist es inklusiver, dass es eben keine Unterschiede gibt? Oder würde es vielleicht sogar Sinn machen zu sagen, hey, wir unterscheiden jetzt in, also das müsste man sich dann halt überlegen, ne? In Männer, Frauen, in Altersgruppen, was weiß ich was.
Ist ein schwieriges Thema. Also da gibt es auch viele Meinungen dazu, die sehr kontrovers diskutiert werden. Es gibt tatsächlich Meinungen, die sagen, zum jetzigen Stand wäre es vielleicht gar nicht verkehrt, es zu trennen, um einfach mehr Frauen anzusprechen zum Beispiel, um sich mehr zu trauen. Andererseits finde ich, ist ja das Tolle am E-Sports, dass man es eigentlich nicht muss.
Ja.
Was aber auch, was man ehrlicherweise auch sagen muss, ich kenne niemand anderen in der FIFA-Welt, der mit einer ähnlichen Behinderung auf dem Niveau spielt wie ich.
Woran liegt das? Was glaubst du?
Ja, das ist eine gute Frage.
Also hast du mit Menschen zu tun mit Behinderung, die gamen?
Ja, definitiv. Also da muss ich nur meine Socials anschauen, meine Direct Messages, die ich von Leuten bekomme, wo ich dann auch wirklich immer probiere, irgendwie jedem zu antworten, die dann teilweise auch Fragen haben, wie bist du da hingekommen? Ich spiele auch gern. Das bestätigt so ein bisschen den Eindruck, dass halt wirklich viele Menschen mit Behinderung zumindest für Gaming interessieren. Also Gaming interessiert sind.
Ja, ja. Ja, das, ich stelle mir es schwierig vor, da auch so einen richtigen Bezug dann zu bekommen. Zum Beispiel, wenn man, wir haben schon über Vorbilder am Anfang so ein bisschen gequatscht und das spielt wahrscheinlich auch mit rein, Vorbilder im Spiel selbst. Weil wenn man jetzt mal guckt, ich glaube, es gibt keine Menschen mit Behinderung, die in Computer oder in Videospielen stattfinden. Kann das sein? Mhm. Also, dass die Darstellung von den jeweiligen Figuren...
Ob es das gar nicht gibt, weiß oder ich nicht. Ja. Aber es ist, man muss ja nur anschauen, also... Normalerweise müsste ja dann jeder siebte, achte
Person
irgendwie eine Behinderung haben, wenn es einfach die Treue der Gesellschaft abgebildet werden würde. Und das ist nicht der Fall.
Hast
und
du das Gefühl, schlecht. Das also ändert sich?
Ich glaube, das ist schlecht.
Ja, das ist schlecht, weil man dann weiter in dieser Blase lebt.
Genau, alle diese Idealwelt irgendwie, das eigentlich ein falsches Abbild abgibt.
Ja, weil mich würde interessieren, ob wir es schaffen, weil wir radeln Richtung Ende gerade, ob wir schaffen, wie so ein Fazit zu machen von dem Anfang, ne? Also ich habe mal einfach mal zur Debatte gestellt, ob Online-Spiele inklusiver sind als das reale Leben und ich habe das Gefühl, dass ja.
Ja, oder? Ja, glaube ich. Willst auch.
Das, ja. Und was mich auch noch interessieren würde, vielleicht kriegen wir das auch noch hin, wo stehen wir jetzt und vielleicht wo stehen wir in 10 Jahren? Ne? Also so wie du gesagt hast, es gibt diese große Menge an Menschen mit Behinderung, die Bock haben zu zocken. Es gibt den Anfang davon, dass man versucht, Controller individueller zu gestalten. Wo sind wir jetzt gerade und wo sind wir in 10 Jahren? Wie wird da die Spannung stattfinden? Was schätzt du? Auch gibt es zum Beispiel dann Videocharaktere mit Behinderung. Wie würdest du das einschätzen?
Wie sollte es vermehrt leben. Mhm. Und ich glaube auch, dass es die vermehrt lebt. Also ich habe schon das Gefühl, auch in meinen persönlichen Erfahrungen, dass dieses ganze Thema Teilhabe und so für alle deutlich mehr akzeptiert ist und auch deutlich mehr in der Gesellschaft, vor allem jetzt bei uns in Deutschland, deutlich mehr verbreitet ist. Ich sage aber immer, es reicht halt wirklich nicht, dieses Reden. Ja, und es muss halt einfach auch gemacht werden. Und aktuell habe ich halt das Gefühl, teilweise es hängt wirklich viel vom persönlichen Einsatz der Menschen zusammen und ich glaube, wir müssen es nicht nur im Gaming, sondern dann wirklich auf alle Bereiche bezogen, noch so ein bisschen mehr Infrastruktur schaffen, dass sowas auch einfach flächendeckend ermöglicht wird und ich glaube schon, dass man da in 10 Jahren, wie auch immer dann Gaming aussieht, da ändert sich ja auch immer super viel technisch einfach, glaube ich schon, dass es noch inklusiver wird.
Ja.
Das glaube ich schon.
Wir haben, bevor hier die Kameras liefen und bevor die Mikrofons liefen, hast du mal durchblicken lassen, dass man auch nicht ewig E-Sportler-Profi sein kann, ne? Dass es wahrscheinlich so ein bisschen spielebezogen ist, was Reaktionszeit angeht. Und ich habe gesehen, dass du bei einer Studie teilgenommen hast, wo es so um Reaktionsschnelligkeit
ging. Yes, bist gut informiert.
Ja,
das ist tatsächlich schon bestimmt 3 Jahre her.
Ich fand das super, weil mich da bin ich richtig neugierig geworden. Meinst du, du warst mit Anfang 20 besser als jetzt?
Ich würde sagen, so vielleicht so vor 2-3 Jahren war bestimmt spielerisch so der Höhepunkt.
Ja.
So, es kann schon sein, ja.
Ja.
So ein bisschen Erfahrung schadet auch nicht. Und ich muss sagen, ich habe nicht, wie viele andere jetzt, weil sich da einfach noch mal ein bisschen was gewandelt habe. Jetzt fangen die Leute teilweise mit 14 an, bei jeglichem Online-Turnier, wo sie mitspielen dürfen, mitzuspielen.
Ja.
Und haben halt dann mit 16 schon Turniererfahrung und sind da halt super stark. Dann, das ist auch im FIFA so. Wie gesagt, FIFA kann man länger spielen als viele andere E-Sports-Titel. Das haben auch einige bewiesen, dass es geht. Weil es halt auch so ein bisschen diese taktische Komponente mit drin hat. Und gerade auch Offline-Events ist nicht nur Reaktion, sondern einfach auch dieses Abgezockte, wo dann manchmal den Jüngeren so ein bisschen fehlt. Aber ja, die werden immer besser. Und Deswegen, ich für mich persönlich habe mich ja auch jetzt so, will mich einfach so ein bisschen weiterentwickeln mit der Quantenschiene, auch viel gesellschaftlich mich ein Stück weit meine Reichweite nutzen, um mich da zu engagieren.
Ja, ich meine, ich überlege gerade, wie ist es bei Fußballern, wenn die aufhören? Mhm. Die werden dann, manche werden Trainer, manche, was macht Lothar Matthäus gerade? Ist der Experte irgendwo?
Ja, ja, der ist immer irgendwo.
Was machst du dann irgendwann? Wie lange hast du noch?
Naja, also ich habe ja auch einen abgeschlossenen Master, so habe Sportmanagement, Leadership, MBA-Master gemacht. Mir macht so dieses ganze Sport, E-Sports, Business-Thema macht mir schon Spaß, weil es einfach auch meine Leidenschaft ein Stück weit ist und vielleicht dann irgendwie dann mal in die Experten- oder Management-Schiene zu gehen, macht, glaube ich, schon Sinn.
Ja. Wenn jetzt hier Menschen zugeschaut haben, die entweder selbst Gamer sind oder Gamerinnen oder das werden wollen, wo sollte man dir folgen? Was ist geiler, TikTok oder Instagram? Sei ehrlich, was ist...
Boah, das ist jetzt...
Kaum zum Abschluss eine fiese.
TikTok hat mir, glaube ich, ermöglicht, eine ganze Masse an Menschen auch in einem relativ kurzen Zeitraum zu erreichen, was mir auch echt schon wirklich sehr viel gebracht hat. Instagram zeige ich noch ein bisschen mehr, persönlicher, solche Story-Funktionen, die es auf TikTok auch gibt, aber ein bisschen mehr einfach noch von Daily Life, sag ich mal. Ich glaube, wenn man mehr Entertainment will, dann ist TikTok dann auch die richtige Plattform.
Ja, ich meine, zum Glück war das eine bescheuerte Frage. Man muss sich nicht entscheiden. Deswegen checkt Niklas auf jeden Fall aus. Und ich
überall auschecken.
Überall auschecken. Ja, klar. Ja, logisch. Ich freue mich, dass du da warst. Es war eine super Folge. Ich habe viel gelernt. Ich werde auf der nächsten WG-Party ein bisschen damit flexen, dass wir uns kennen und mein Bestes tun beim FIFA-Turnier. Und bedanke mich, dass du da warst und wünsche allen HörerInnen da draußen einen wunderschönen Tag.
Ich bedanke mich. Hat eine Menge Spaß gemacht. War cool.
Danke. Es ist jetzt 2 Tage her, da ich mit Niklas gesprochen habe und ich merke so richtig, wie mein Gehirn im Delay funktioniert, dass mir jetzt Gedanken kommen, die ich vorher nicht hatte. Und ich glaube, der größte Punkt war, dass Niklas ja erzählt hat, wie viele Menschen es mit Behinderung gibt, die eigentlich richtig Bock haben zu zocken, denen es aber durch verschiedene Dinge schwer gemacht wird. Und ich glaube, meine größte Hoffnung ist richtig, dass die Gaming-Industrie das als absoluten Anreiz sieht, dort zu investieren. Und ich bin total gespannt, wie es in den nächsten Jahren aussehen wird. Und bestimmte Dinge, glaube ich, das habe ich auch gelernt, kann man nur face-to-face irgendwie lernen. Also wenn einen selber etwas nicht betrifft, dann ist das manchmal schwer, das zu verstehen. Und ich habe gemerkt, wenn Niklas so erzählt, was er für Hindernisse manchmal in seinem Leben hat, sei es so einfache Dinge wie für mich in die Bahn zu steigen, das ist mir jetzt erst so richtig aufgefallen, was das mit mir macht, dass mir das jetzt mit Anfang 30 erst so wirklich auffällt, wie das vielleicht für andere Menschen ist. Und ich glaube auch die Faszination von Niklas, die hat mich ganz besonders gekickt für dieses Spiel, für FIFA. Ich lag abends zu Hause im Bett und habe gedacht, wie wäre es, wenn ich mir dieses Spiel selbst nochmal besorge. Vielleicht werde ich das tun, aber an dieser Stelle erstmal wünsche ich dem Niklas alles, alles Gute. Ich bin gespannt, was bei ihm in nächster Zeit kommt und hoffe, ihr hattet viel Spaß. Und wenn ihr ab jetzt keine Folge verpassen wollt, dann lasst uns ein Abo da, denn alle 2 Wochen, jeden Dienstag erscheint eine Folge überall da, wo es Podcasts gibt. Und damit viele, viele Grüße aus Köln und bis zur nächsten Folge.
Versprochen ist ein Kongster-Podcast, produziert von Maniac Studios.